hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Absolut, ich bin 100% einig. Wir wollen wenig EK einsetzen, wir wollen wenig tilgen. Das heißt, wir gehen in dem Punkt hohe Risiken ein, was die Verschuldung anbelangt. Das heißt, wir müssen uns die Zinsen eigentlich langfristig sichern, damit wir das Risiko quasi weit nach hinten verschieben und deutlich kleiner machen. Wir haben auch den Großteil unseres Bestandes tatsächlich auf 20 Jahre festgeschrieben. Und ja, das der krasseste Punkt, also wenn ich jetzt, oh, in welcher Range und wo war es besser und so, ist das, glaube ich, analytisch auch super für jeden, der da analytisch rangeht. Und dann, was du danach gesagt hast, diese Ruhe, also einfach, wie gut kann ich schlafen? Und 2022, wir haben sehr, sehr gut geschlafen, obwohl wir sehr hoch verschuldet sind, ja, mit vielen Immobilien, zumindest in unseren Maßstäben. Aber wir wussten, wir haben die Zinsen 20 Jahre fest, also ist alles gut. Es wird sich einfach, es passiert auch kurzfristig jetzt nichts.
Ich finde es auch irgendwie ein cooles Gefühl, es kann eigentlich fast nur besser werden, weißt du, von der Rechnung, ja. Also ich weiß ja, wenn ich die Zinsen festschreibe, dann sind die festgeschrieben, meine Rate wird sich nicht ändern. Die kann sich nur nach unten ändern, wenn in 10 Jahren die Zinsen günstiger sind, dann kann ich irgendwie sonderkündigen und kann auf die günstigere Zinsen springen. Ich weiß, dass meine Miete im Normalfall steigen wird. Das heißt, meine Rechnung wird über die nächsten Jahre immer besser werden. Und ich habe eigentlich nur Upside-Potenzial und kein Downside-Risiko. Also das finde ich, ist einfach für den Kopf, macht das, finde ich, einen großen Unterschied.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir wollen den großen Überblick machen zum Thema Finanzierung. Was ist mit den Zinsen? Was ist mit dem Finanzmarkt generell passiert? Wie funktionieren eigentlich Immobilienfinanzierungen bei den Banken? Wie rechnen die am Ende aus und pricen das, was ihr bezahlt habt, was ihr bezahlen müsst an Zinsen? Was ist passiert eben mit der Zinsentwicklung? Wir haben ja deutlich steigende Zinsen gesehen 2022. Jetzt haben wir zum Jahresanfang auch wieder, also sind runtergekommen, zum Jahresanfang wieder ein bisschen hoch, jetzt schon wieder ein bisschen runter. Sehr, sehr spannend, natürlich da reinzugehen, welche Auswirkungen hat vielleicht auch Trump, die Bundestagswahl und so weiter. Wir wollen konkrete Finanzierungstipps geben. Was macht denn Sinn für euch gerade? Wie lange sollte man zum Beispiel die Zinsbindung wählen? Das und viele andere Themen wollen wir besprechen. Und zwar mit Stefan Hilbrand, Vorstand bei der Interhyp. Hallo Stefan.
Hallo Marco, freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben eine Partnerschaft, ist auch schon seit einiger Zeit. Und ich glaube, es gäbe keinen besseren, um in dieses Thema mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was generell gerade bei Immobilienfinanzierungen los ist. Warum? Weil ihr als Interhyp Deutschlands größter Finanzierungsvermittler seid. 22 Milliarden habt ihr letztes Jahr an Baufinanzierungen vermittelt. Das ist einfach ein Brett. Bedeutet, ihr habt einen extrem guten Marktüberblick. Du bist im Vorstand für einige Bereiche verantwortlich, ne?
Ja, ich habe ein relativ breites Themenfeld von Finanzen über Marketing, aber auch den Bereich Data und Analytics. Und ich bin auch schon eine gewisse Weile dabei, 17 Jahre, habe auch mal Vertrieb gemacht. Das heißt, habe ein paar Marktphasen miterlebt. Und ich glaube, wir haben, wie du gesagt hast, relativ guten Überblick über den deutschen Markt, weil wir ungefähr 50% der Anfragen im deutschen Immobilienmarkt sehen pro Jahr.
Wahnsinn.
Das heißt, das sind schon relativ viele Zahlen, die wir da haben und auch wirkliche Verkaufspreise, nicht nur die Angebotspreise. Deshalb wissen wir eigentlich ganz gut, was da im Markt so passiert.
Wahnsinn. Also nochmal, das ist ja krass, 50% aller Anfragen. Also wenn jetzt normal, geht um Privatpersonen, oder? Wenn die Finanzierung anfragen, 50% dieser Anfragen, nicht alle wahrscheinlich Abschlüsse bei euch, aber 50% der Anfragen seht ihr zumindest.
Genau, nicht alle Abschlüsse. Wir haben neben unserem Endkundengeschäft auch noch ein B2B-Geschäft, wo wir mit freien Finanzdienstleistern arbeiten. Das ist das ProHip-Geschäft. Und wenn man die zwei Geschäftsbereiche zusammenzählt, dann haben wir doch eine recht hohe Marktabdeckung.
Ja, Wahnsinn. Also jeder Zweite, der sich für eine Immobilienfinanzierung interessiert, kommt irgendwo bei euch vorbei. Und du guckst in die Daten rein. Also super spannend. Lass uns starten. Wir haben, ich sag kurz nochmal, welche Kapitel wir so grob machen. Den Finanzierungsmarkt nenne ich es jetzt mal. Dann wollen wir sprechen, wie die Baufinanzierung so ein bisschen bankenintern auch funktioniert, dass man ein bisschen versteht, wie kommen zum Beispiel solche Preise zustande. Dann über Zinsentwicklung, konkrete Finanzierungstipps und zum Schluss noch kurz über den Immobilienmarkt in Summe. Also fangen wir an, Finanzierungsmarkt. Da ist einiges passiert. Ich mache noch kurz ein Wrap-up. Es sind eigentlich seit 2008 ungefähr sind irgendwie die Zinsen immer weiter runtergegangen. Dann hatte man 2021 Zinsen von, sagen wir mal, 1% irgendwie, was extrem niedrig war, also Baufinanzierungszinsen. Und dann gab es diesen Schock 2022.
Ja.
Zinsen sind deutlich gestiegen wegen Inflation. Und jetzt will ich quasi mal in diese Phasen reingehen und sagen, okay, was war vor der Zinserhöhung? Was war dann jetzt 2024, also im letzten Jahr? Und was können wir so für 2025 erwarten? Erstmal Volumen an Baufinanzierung. Das hat ja da schon eingeschlagen, oder? Also das Geschäft, euer Geschäft, das Geschäft der Banken ist deutlich zurückgegangen 2022 wahrscheinlich.
Genau, also wie du gesagt hast, wir hatten eine lange Jahre der Niedrigzinsphase vor 2022, da ist das Baufinanzierungsvolumen im deutschen Markt kontinuierlich gestiegen. Der Peak war im Jahr 2021 so bei 280 Milliarden ungefähr Neugeschäftsvolumen. Das entspricht ungefähr 1 Million Finanzierungstransaktionen pro Jahr im Jahr 2021. 2022 kam dann die Zinswende. Die ersten Monate des Jahres waren eigentlich noch recht gut oder sehr hoch sogar, weil viele auch die Zeitpunkt noch genutzt haben, um eine Anschlussfinanzierung zu machen und einen Vorwart zu machen, also die Zinsen langfristig zu sichern. Das heißt, das erste Quartal war noch richtig stark im Jahr 2022. Wir hatten irgendwie 84 Milliarden im ersten Quartal, aber innerhalb des Jahres 2022 ist es dann von 84 Milliarden in Q1 auf 39 Milliarden in Q4 zurückgegangen, also mehr als halbiert, mehr als die Hälfte im Markt verloren innerhalb von einem Jahr. Und wie du gesagt hast, das war eine unmittelbare Folge des Zinsanstiegs wegen der Inflationserwartung, die dann im Laufe des Jahres kam, halt infolge des Angriffskriegs eigentlich von Russland auf die Ukraine.
Also es hat sich der Finanzierungsmarkt halbiert in der Zeit, kann man sagen. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon, aber das war auch für die Banken wahrscheinlich relativ krass, oder?
Ja, ich glaube, das war für alle Marktteilnehmer krass, für Immobilienentwickler, für die Banken, für uns natürlich als Vermittler auch. Wir haben da auch sehr stark gelitten in der Zeit. Also für den gesamten Markt kam das auch in der Vehemenz sicherlich unerwartet, weil man halt jahrelanges Wachstum davor kam. Und in der Vehemenz war das sicherlich unabsehbar, dass das so drastisch dann kam.
Ja, okay. Und jetzt 23 dann erstmal, da hat sich schon erholt, oder?
Noch keine Erholung, also 23 haben wir eine Stabilisierung gesehen, allerdings auf dem sehr niedrigen Niveau von Q4 2022, das heißt diese 40 Milliarden pro Quartal, die haben wir ungefähr für das Gesamtjahr 2023 gesehen, das heißt ungefähr 160 Milliarden Neugeschäftsvolumen für das Gesamtjahr, also eine Stabilisierung, aber wie gesagt auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
Also kommen von 280 ist man dann quasi erstmal, hat man sich stabilisiert auf 160, der Gesamtmarkt an Finanzierung.
Richtig, richtig.
Okay, und jetzt 2024?
Da sehen wir die Erholung. Also wir haben Anfang des Jahres, im Januar gleich, ich glaube vor einem Jahr, als wir unseren Podcast aufgenommen haben, gesagt, der Januar fühlt sich schon irgendwie ganz anders an, da ist irgendwie ein neues Momentum drin. Und diese gestiegene Nachfrage, die haben wir eigentlich das ganze Jahr gesehen, 2024 auch im Gesamtmarkt, sodass der Markt jetzt für das Jahr 2024 bei 200 Milliarden ungefähr gelandet ist. Also noch weit weg von diesen auch Peakzeiten, die wir in der Niedrigzinsphase hatten, aber eine deutliche Erhöhung, also 23% Wachstum, eine deutliche Erholung versus 2023.
Okay, also 24 gewachsen. Und was glaubst du, woran liegt das, dass das 2024 passiert ist?
Ich glaube, der Hauptgrund ist sicherlich die gestiegene Leistbarkeit. Also wenn man sich die Zinsentwicklung anschaut, dann sind die Zinsen schon signifikant nach unten gegangen. Also wir waren im Jahr 2023 teilweise weit über 4% für eine 10-jährige Finanzierung. Wenn man auf die Entwicklung jetzt im Jahr 2024 anschaut, dann waren wir teilweise bei 3,2, 3,3, also ungefähr ein halbes Prozentpunkt im Schnitt niedriger als im Jahr 2024. Gleichzeitig sind die Einkommen gestiegen, also die Leistbarkeit hat wieder zugenommen. Wir hatten den Rückgang bei den Immobilienpreisen, über den ihr ja auch schon viel berichtet habt. Die haben sich zwar im Laufe des Jahres 2024 stabilisiert und sind sogar leicht nach oben gegangen, aber im Vergleich zu den Boomjahren natürlich deutliche Abschläge, die dazu geführt haben, dass Immobilien wieder leistbar wurden. Und jeder Endkunde vergleicht das natürlich auch mit der Alternative, nämlich dem Mietmarkt. Ja, gerade wenn es um Eigennutzer geht. Und im Mietparkmarkt hatten wir halt diese deutlichen Mietpreissteigerungen und auch ein total reduziertes Angebot. Ja, das heißt, wenn man jeder Eigennutzer überlegt sich ja, es kauft die bessere Alternative oder Miete. Kaufen ist wieder attraktiver geworden durch niedrigere Zinsen, durch bessere Verfügbarkeit von Immobilien, durch niedrigere Immobilienpreise. Und Mieten ist halt immer unattraktiver geworden wegen gerade dem Gegenteil, also steigende Preise und limitierte Verfügbarkeit. Und das hat halt dazu geführt, dass dieser Markt wieder in Bewegung kam.
Super interessant. Ich sag's nochmal kurz zusammengefasst in meinen Worten, was da alles miteinander zusammenspielt. Also die Immobilienpreise sind runtergekommen. Gleichzeitig sind die Zinsen auch wieder ein Stück runtergekommen. Ja. Und es wurde unattraktiver zu mieten, was mehr Leute in die Position gebracht hat, zu sagen, ich kaufe mir mein Eigenheim.
Absolut, genau, ja. Das ist der Faktor.
Das ist 2024 passiert.
Ja, man muss natürlich aber auch ein Stück weit in Segmente schauen. Also was ich jetzt gerade berichtet habe, gilt aus meiner Sicht sehr stark für den Kauf von Bestandsimmobilien. Mhm. Das Neubausegment ist noch nicht wieder in Bewegung gekommen. Das ist weiterhin auf dem sehr, sehr niedrigen Niveau, was wir in den Jahren 2022, 2023 gesehen haben.
Warum?
Was auch noch nicht in Bewegung gekommen ist, ist das ganze Segment der Anschlussfinanzierung.
Ja. Okay, erklär mal zu beiden, warum ist Neubau und Anschlussfinanzierung noch nicht wieder in Bewegung gekommen, würdest du sagen?
Gut, ich fange mal mit der Anschlussfinanzierung an. Da hatten wir halt ziemlich hohe Vorzieheffekte in den Jahren 2022 von Kundinnen und Kunden, die sich einfach teilweise 3 Jahre, 4 Jahre im Voraus vor Umschuldungszeitpunkt die Zinsen abgesichert haben durch sogenannte Forward-Darlehen. Also man kann gegen relativ geringe Aufschläge, wenn die Umschuldung in 2 Jahren ansteht oder in 3 Jahren ansteht, die Zinsen jetzt schon festschreiben für diesen Umschuldungszeitpunkt. Und diese Chance haben halt sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden genutzt im Jahr 2022, als es den Zinsanstieg gab, um sich die Zinsen einfach sehr viele Jahre im Voraus abzusichern. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt, dass halt im Moment jeder auch wartet bis zum Zeitpunkt der Umschuldung, um die neue Finanzierung abzuschließen. Also im Moment laufen sehr, sehr wenige vorwärts. Ja, jeder wartet bis zum letzten möglichen Moment. Und das führt eben dazu, dass dieser Umschuldungsmarkt noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ist.
Ich will eine Rückfrage dazu stellen, weil ich das spannend fand. Man merkt ja 2022 dann, die Zinsen gehen hoch. Ich weiß aber noch genau, wie sich das angefühlt hat. Wir selber hatten auch einen Teil unseres Portfolios, 25 Wohnungen in Bayern, variabel finanziert, wo man dann auch so in diese Frage kommt, ja, wann schreibt man denn jetzt fest? Das ist im Prinzip eine ähnliche Fragestellung, die man hat, wenn man eine Finanzierung hat, die kurz davor ist auszulaufen. Ne? Mache ich da irgendwie jetzt ein Forward? Geht ihr dann und die Banken auch aktiv auf die Kunden zu und sagt, ja, wir sehen hier Entwicklung am Zinsmarkt, wäre vielleicht ganz gut, wenn du jetzt schon mal ein Forward machst?
Ja, wir machen das. Also wir sehen unsere Rolle schon, unsere Kunden darin, unsere Kunden umfassend zu beraten und über Optionen zu sprechen. Wenn bei uns, bei unseren Kundinnen und Kunden eine Finanzierung ausläuft, dann treten wir immer mehrere Jahre vor Ablauf der Zinsbindung in Kontakt und bleiben dann eigentlich in Kontakt regelmäßig mit dem Kunden, um zu schauen, was ist der richtige Zeitpunkt für eine Umschuldung. Also das ist bei uns ein sehr proaktiver Dialog.
Ja. Okay, Anschlussfinanzierung verstanden. Neubau noch kurz, das kommt nicht zurück, weil es so teuer ist, oder?
Gut, Neubau, habt ihr ja auch im Podcast schon viel drüber gesprochen. Gibt halt sehr, sehr wenig Baugenehmigungen, sehr wenig Neubau. Für Bauträger lohnt sich's teilweise nicht, zu den Baukosten mit den erwarteten Verkaufspreisen aktuell zu bauen. Deshalb sind die Baufertigstellungen halt sehr, sehr gering. Auch der private Neubau, also eigene Bauvorhaben, sind deutlich zurückgegangen. Und für viele Kundinnen und Kunden bleibt dann einfach nur die Alternative, Bestandswohnungen und Bestandshäuser zu kaufen, was dazu führt, dass Angebot und Nachfrage halt in dem Bereich besser zusammenkommt als im Neubausegment. Hm. Da fehlen sicherlich auch die Impulse von der Bundesregierung. Das ist sicherlich aber ein Segment, was sich in den nächsten Jahren wieder entwickeln muss, um einfach das gesellschaftliche Problem, dass einfach zu wenig Wohnraum in Deutschland ist, zu lösen. Ja, im Moment staut sich halt alles auf den Bestandswohnungen.
Ja, also Bestandswohnungen, haben wir gerade gesagt, können deshalb wieder gekauft werden, weil sie auch im Preis runtergekommen sind. Aber ich sage mal, diese leichten Rückgänge in den Zinsen, wo wir bei 4% waren, sind wir bei 3, irgendwas jetzt. Und die gestiegenen Mieten, das hat gereicht, um Bestandswohnungen attraktiv wieder ins Fenster zu bringen. Bei Neubau geht das nicht wirklich, weil die Preise können nicht wirklich runterkommen, weil ich habe ja einfach die Baukosten. Richtig. Aus Bauträgersicht. Richtig. Und deshalb funktioniert das noch nicht. Ne? Was hältst du von der Sonder-AFA?
Also für Kapitalanlegende ist das sicherlich ein spannendes Thema mit den 5%. Gerade bei QNG nochmal 5% extra. Wirkt aber rein auf Kapitalanlegende. Ja. Für einen Selbstnutzer hat halt nichts von dem Thema. Deshalb ist es ein Anreiz, der halt sehr stark auf ein Segment im Markt wirkt, aber jetzt nicht dazu führt, dass das gesamte Baugeschäft dadurch in Bewegung kommt, weil das Investorengeschäft halt nur ein kleiner Teil des Marktes ist im Vergleich zu den Selbstanlegern.
Wollte ich gerade fragen, bei euch oder auf den Gesamtmarkt, auf beides vielleicht bezogen, Kapitalanleger und Eigennutzer, wie verteilt sich das?
Also ungefähr 3/4 Eigennutzer, 1/4 Kapitalanleger. Das ist so die Aufteilung.
War, glaube ich, vor einem Jahr auch ähnlich, ne?
Ja, also man kann schon sagen, wenn man jetzt auf die Marktphasen schaut, dann reagieren Kapitalanleger immer etwas schneller. Also als es die Krise gab in den Jahren 22, 23, haben Kapitalanleger sich schneller aus dem Markt zurückgezogen. Der Anteil ist dann gesunken in der Zeit von, ich glaube, wir waren im Peak bei 27% und der ging dann auf 22% runter. Also Kapitalanlegeranteil an Gesamtfinanzierung. Und wir sehen aber jetzt, als der Markt zurückgekommen ist im Jahr 2024, dass der Anteil wieder gestiegen ist auf 25%. Hm. Also die Kapitalanleger reagieren etwas schneller auf Marktbewegungen, in die sowohl haben sich schneller zurückgezogen, als auch kommen jetzt schneller zurück, während Eigennutzer etwas träger sind in der Reaktion.
Ja. Okay. Wie haben sich Finanzierungen, vielleicht speziell bezogen auf Kapitalanleger, jetzt in diesen Zeiträumen entwickelt? Also höherer EK-Bedarf beispielsweise oder ist was ist da passiert?
Wir sehen, dass der Eigenkapitalanteil in der Krise ein Stück weit gestiegen ist. Wir waren so bei 15% vor der Krise im Schnitt, also 85% Beleihungsauslauf und der durchschnittliche Beleihungsauslauf ist dann, glaube ich, auf 77% gesunken in der Krise, also mehr Eigenkapitaleinsatz, was zum einen daran liegt, dass die Banken teilweise mehr gefordert haben, aber auch daran liegt, dass viele auch Kapitalanleger dann ihre Rate senken wollten und dann auch freiwillig mehr Eigenkapital eingebracht haben. Wir sehen aber jetzt im letzten Jahr, dass das wieder zurückgegangen ist. Also der durchschnittliche Beleihungsauslauf ist jetzt wieder bei 84%. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich das Vor-Krisen-Niveau. Das heißt, wieder weniger Eigenkapitaleinsatz bei den Kapitalanlegern, was, glaube ich, auch eine schöne Entwicklung ist, weil man einfach sieht, dass Finanzierungen wieder möglich sind, die vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht möglich waren. Was auch eine deutliche Entwicklung ist in den letzten Jahren, dass die durchschnittlichen Tilgungen zurückgegangen sind. Also vor der Krise waren wir so bei über 3% durchschnittliche Tilgung. Wir waren dann in der Krise bei knapp über 2%. Und dieses Niveau wurde jetzt gehalten im Jahr 2024. Das heißt, deutlich geringere Tilgungssätze. was auch hilft, natürlich die Rate zu senken. Und auch die Banken reduzieren teilweise ihre Mindesttilgung und akzeptieren auch Tilgungssätze von 1% oder ein bisschen über 1%. Also es hat alles dazu geführt, dass auch die Leistbarkeit für Kapitalanleger gestiegen ist in den letzten Jahren und Finanzierungen wieder möglich sind, die vorher vielleicht nicht möglich waren.
Ja, ja. Hat sie Bearbeitungszeiten? Da habe ich höre ich unglaublich viel quasi seit der Zinserhöhung, dass sich Investoren beklagen, es dauert einfach alles irgendwie immer länger bei den Banken.
Ja, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Die Unterschiede zwischen einzelnen Banken haben sicher zugenommen. Wir haben bei uns 500 Banken im Portfolio. Wir sehen auch immer, wie die aktuellen Bearbeitungszeiten von den Banken sind und können dann darauf reagieren. Also wenn es schnell gehen muss und ich eine schnelle Kreditentscheidung brauche, dann reiche ich vielleicht den Fall bei einer anderen Bank ein. Und wenn es wirklich nur um den Zinssatz geht, dann warte ich vielleicht ein bisschen länger. Wir sehen jetzt strukturell nicht über die Breite von unserem Geschäft, dass die Bearbeitungszeiten jetzt in Summe zugenommen haben. Also vielleicht ist die Kreditprüfung in den letzten Jahren etwas länger geworden wegen mehr Unterlagenanforderungen. Aber es gibt immer noch genug Banken, die sehr, sehr schnell reagieren und wo ich auch innerhalb von 2-3 Tagen auch eine Genehmigung hinbekomme. Das hängt halt immer so ein Stück weit an der individuellen Situation der Bank. Wie viel Geschäft hat sie gerade? Viele Banken haben auch ein paar Kapazitäten abgebaut in den letzten Jahren, die sie jetzt auch wieder erst aufbauen müssen in der Bearbeitung. Aber in Summe sehen wir jetzt da keine maßgebliche Veränderung über die letzten Jahre hinweg.
Okay. Das ist ja schon mal gut, wenn ihr das in der Breite nicht seht. Ich kenne es von einzelnen Investoren, die ja, mit ihren Banken, wo sie zusammenarbeiten, gesagt haben, hey, das war immer alles so schnell, auch immer so zuverlässig und seit der Zinsen, wahrscheinlich auch, wie du gerade gesagt hast, haben mit Sicherheit auch Personal abgebaut und so. Ja, okay.
Vielleicht ein Gedanke noch, den mit dem Blick auf die letzten Jahre vom Markt. Also wir haben über das Segment der Bestandsimmobilien schon gesprochen, aber ich würde fast behaupten, dass wenn man jetzt auf die letzten 6-7 Jahre schaut, der Markt im letzten Jahr so gesund war wie eigentlich in der Zeit davor nie. Ja, weil vor der Zinserhöhung ja auch eigentlich wir hatten zwar einen boomenden Markt, hatten aber keinen gesunden Markt, in dem Sinne, dass es zwar halt sehr, sehr viele Käufer auf dem Markt gab, aber de facto wenige Verkäufer. Ja, das heißt, diese Steigerung im Markt, über die ich gesprochen habe, die lagen de facto nur im Durchschnittsvolumen, aber die Anzahl der Transaktionen ist nicht wirklich gestiegen. Ja, und in dem Sinne war es natürlich auch ungesund, weil ich ein Objekt hatte und dann hatte ich irgendwie 50 mögliche Käufer, die sich um dieses Objekt geschlagen haben und der Preis ging danach eher nach oben vom Angebotspreis als nach unten. Dann hatte ich jetzt 2 Jahre eigentlich einen Markt, wo es sehr, sehr viel Angebote auf dem Markt gab, aber sehr wenige Käufer. Hat dazu geführt, dass die Preise gefallen sind. Aber auch jetzt kein gesunder Markt, wo sich Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe treffen. Und für mich, wenn ich auf das Jahr 2024 schaue, war eigentlich so das erste Jahr, wo wieder so eine gewisse Balance reingekommen ist zwischen Verkäufern und Käufern, wo man auf Augenhöhe sprechen kann, wo man eine Immobilie besichtigen kann, auch gute Chancen hat, die zu bekommen. Aber man ist auch nicht mehr der Einzige bei der Besichtigung. Und man hat eine gewisse Zeit, um sich zu entscheiden und muss nicht beim ersten Termin Ja sagen und gleich mit der Finanzierungsbestätigung kommen. Aber gleichzeitig weiß man halt auch, da gibt es noch andere, die vielleicht dabei sind. Und so gesehen aus meiner Sicht wieder so ein Markt, wie er eigentlich sein müsste, wo sich Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe begegnen, zumindest in den meisten Fällen.
Ja.
Das hat man die letzten Jahre nicht.
Ja, super spannend, das auch von dir zu hören. Du beobachtest ja den Immobilienmarkt schon noch ein paar Jahre länger, als ich das tue. Ich habe das eigentlich 2015 das erste Mal da die erste Immobilie gekauft. Seitdem haben wir jedes Jahr Immobilien gekauft. Und für mich war das wirklich 2015 haben die Leute schon gesagt, es ist ziemlich teuer. Und du hattest schon Gefühl, du musst Glück haben, dass du eine Immobilie überhaupt kaufen kannst, die online inseriert ist. Das wurde dann alles noch schlimmer bis 2021, bis quasi immer im Bieterverfahren gehandelt, musstest sonst was für Akquisemethoden anwenden, um überhaupt an Immobilien ranzukommen. Und das war für mich lange Jahre lang auch so scheint das normal zu sein im Immobilienmarkt. Aber ist es ja eigentlich nicht und ist in keinem Markt normal, sondern es findet irgendwie, wie du sagst, eine Preisfindung auf Augenhöhe jetzt wieder statt. Ich kann mehrere Angebote abgeben, mir können Immobilien gefallen, nicht gefallen, ich kann da ein bisschen handeln, habe aber auch Mitinteressenten, deswegen kann ich wahrscheinlich nicht zu günstig, je nachdem, wie gut ich bin und so. Also es fühlt sich tatsächlich ganz, ganz anders und normaler oder gesünder an.
Ja, und wenn wir auch drauf schauen, wie sich Verkaufspreise versus dem Angebotspreis entwickeln, dann hatten wir halt lange Jahre vor der Zinswende im Schnitt höhere Verkaufspreise als Angebotspreise. Das hat sich dann geändert in den Krisenjahren, wo dann man auch in unseren Zahlen sieht, Verkaufspreise waren deutlich unter den Angebotspreisen. Und aktuell scheinen jetzt im Schnitt die Angebotspreise wieder ganz gut zu passen zu den tatsächlichen Verkaufspreisen. Heißt ja natürlich nicht, dass im Einzelfall jeder einzelne Angebotspreis passt und dass man nicht Verhandlungsspielraum hat, überhaupt nicht. Aber so im Schnitt scheint es wieder ganz gut zu funktionieren, wie auch die Preisfindung im Markt sich gerade entwickelt.
Ja, ja. Okay. Das zum Marktüberblick, würde ich sagen. Jetzt wollte ich ein Thema rausgreifen. Du warst auch bei 1A Lage im Podcast, fand ich super spannend, kennen wir ja auch gut, die Kollegen. Und da habt ihr auch kurz über Pricing gesprochen. Pricing bei Banken, ich will es kurz erklären und einmal in das Thema dann ein bisschen reingehen. Man könnte ja meinen, also wo ist der Leitzins? Bei 2,75, glaube ich, gerade aktuell. Ja. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, okay, wir haben jetzt, ich gucke jetzt immer den Leitzins an, 2,75, frage ich eine Finanzierung an, jetzt kann ich verstehen, okay, die Bank braucht selber irgendwie eine Marge, schlägt irgendwas oben drauf und das sind dann die Zinsen, die ich bekomme. So funktioniert es aber nicht, ne? Sondern das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, welche Zinsen mir verschiedene Banken anbieten. Wie kommt denn dieser Zinssatz zustande, den die Bank mir anbietet?
Genau, also einen wichtigen Punkt hast du schon erwähnt, dass der aktuelle Leitzins eigentlich relativ irrelevant für das Baufinanzierungspricing ist, weil wir bei einer Baufinanzierung über einen langfristigen Kredit im Normalfall sprechen. Also wir reden jetzt nicht über variable Finanzierung, sondern über eine 10-jährige Zinsbindung.
Schön, ganz kurz, bei Variablen würde es so funktionieren, wie ich es gerade gesagt habe, ne? Einfach genau. Aufschlag auf,
ja. Genau, variable Finanzierung ist ein Aufschlag auf den Leitzins, weil da habe ich also passt die Laufzeiten zueinander. Der Leitzins ist auch ein kurzfristiger Zins. Der variable Zinssatz ändert sich abhängig vom kurzfristigen Zins. Also da habe ich diese Abhängigkeit. Die habe ich übrigens auch beim Tagesgeld. Also wenn ich jetzt mein Geld parke bei der Bank mit Tagesgeld, dann ist es auch eine kurzfristige Anlage, die ich jederzeit wieder abziehen kann. Und auch da ist der Leitzins de facto der Referenzzins für die Banken. Wenn ich jetzt über langfristige Zinsen spreche, dann also 10 Jahre oder 10 Jahre plus, dann refinanzieren sich die Banken über einen Kapitalmarkt. Also da sind andere Referenzzinsen die entscheidenden. Also zum Beispiel jetzt eine Pfandbriefrendite oder auch eine Rendite auf ein 10-jähriges Staatsanleihen von Deutschland. Das ist eine vergleichbare Rendite. Und dieser Refinanzierungssatz ist eigentlich die entscheidende Referenzgröße für eine Bank und auch so ein bisschen der Einstand für das Pricing. Und da gibt's halt einen unterschiedlichen Einstand für eine 10-jährige Finanzierung, für eine 15-jährige, für eine 5-jährige, für eine 20-jährige. Die kann man sich auch täglich anschauen. Also wenn man zum Beispiel Swap 10 Jahre googelt, dann sieht man eigentlich den aktuellen Refinanzierungssatz für 10 Jahre für eine deutsche Bank. Wenn man Swap 15 Jahre googelt, also SWAP für Tausch, dann sieht man den Refinanzierungssatz für eine 15-jährige Kondition. Und das ist eigentlich immer der aktuelle Baufinanzierungseinstand, der maßgeblich ist für das Baufinanzierungspricing. Und die Unterschiede von den Laufzeiten sind dann so die sogenannte Zinskurve. Also wenn ich mir halt die Refinanzierung anschaue für eine 5-jährige Zinsbindung, für eine 3-jährige Zinsbindung, für eine 10-jährige, für eine 15-jährige, dann kommt eine Zinskurve raus, die halt eine bestimmte Form hat. Und je nachdem sind halt bestimmte Finanzierungen attraktiver oder unattraktiver zum jeweiligen Zeitpunkt.
Ja, ich habe gerade mal, weil du das gesagt hast, 10-Jahres-Swap mir angeschaut, einfach um die Leute quasi mal mitzunehmen. Der ist unter Null gewesen zeitweise. Bis ja 2021 geht er dann leicht hoch auf 0, bisschen was. Und 2022 geht er dann... Ja, Ende 2022 reißt er dann oben über 3% aus. Er peakt bei Oktober 23 bei 3,2 und dann ging es ein gutes Stück runter. Was leitest du jetzt daraus ab?
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten. Und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar. Wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep-Dive-Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Also du meinst du aus dem Rückgang der letzten Monate?
Ja, oder? Wenn du dir jetzt quasi, also du schaust dir das ja an, sag wahrscheinlich, ja, ne, guckst du dir das regelmäßig an, das sind als Beispiel den 10-Jahres-Swap und jetzt siehst du, okay, aktuell ist der bei 2,4, war zwischenzeitlich mal bei 3,3 oder irgendwas.
Ja.
Was sagt dir das für die?
Genau, also das ist eigentlich die Renditeerwartung von, die Mindestrenditeerwartung von langfristigen Investoren an eine risikofreie 10-jährige Anlage, Geldanlage. Also ungefähr vergleichbar mit einer Rendite, die ich erwarte, wenn ich irgendwie in Staatsanleihen in Deutschland investiere. Und diese Renditeerwartung ist halt getrieben davon, wie natürlich auch, wie die Entwicklung der Leitzinsen vorhergesagt wird. Wenn ich irgendwie erwarte, dass die Leitzinsen in den nächsten Jahren hoch sein werden und ich kurzfristig viel Geld bekomme, dann erwarte ich auch, dass meine 10-jährige Staatsanleihe oder meine Baufinanzierung mehr Rendite abwirft. Also natürlich gibt es da eine Kopplung, aber die Kopplung ist halt nicht so direkt, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn die Erwartungshaltung ist, die EZB wird die Leitzinsen senken bis zum Ende des Jahres, ist ja gerade die Erwartung, dass dann automatisch die Baufinanzierungszinsen in den nächsten Monaten runtergehen, weil halt diese Erwartungshaltung in den Märkten schon eingepreist ist. Ja. Deshalb sieht man zum Beispiel, wenn du auf den Chart anschaust, dass dieser Swap-Satz schon in den ersten Monaten des Jahres 2022 hochgegangen ist, als schon der Angriffskrieg der Ukraine gestartet ist und die ersten Leitzinssteigerungen von der EZB waren erst im Sommer. Ja. Also das heißt, die Märkte reagieren immer schneller auf Ereignisse, während die EZB später reagiert. Deshalb gibt es da keine 1:1 Kopplung zwischen diesen zwei Zinssätzen.
Aber es ist was Spannendes, was glaube ich einfach jeder mitnehmen kann. Also der Leitzins reagiert später, aber der Markt antizipiert, genau wie es bei Aktien auch funktioniert. Ne? Wenn ich eine Erwartung habe, dass ein Unternehmen in der Zukunft noch mehr Gewinne macht, als sie prognostizieren, dann steigt quasi schon der Aktienkurs, obwohl die Gewinne ja irgendwie noch gar nicht da sind, weil das alles eine Prognose in die Zukunft ist und offensichtlich viele gleichzeitig daran glauben. Und genau das ist quasi passiert. Das haben Anfang 2022, als es dann den Angriffskrieg gab, war dann irgendwann jedem klar, die EZB wird darauf reagieren. Es dauert nur ein bisschen, also gehen die Swap-Sätze schon hoch. Wenn ich also für mich selbst, also jetzt nochmal Zinsprognosen und damit womöglicherweise noch spekulieren und so weiter, empfehlen wir hier gar niemand. Ne? Das ist sehr riskant. Aber wenn ich versuchen will, vorherzusagen, wohin sich die Zinsen entwickeln, da bin ich mit dem Leitzins auf jeden Fall ganz hinten dran. Da gucke ich mir besser einen 10-Jahres-Swap zum Beispiel an.
Richtig, genau.
Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen, glaube ich, oder? Wie die Preise zustande kommen?
Genau, also der Swap-Satz ist eigentlich immer so der Einstand, auf den die Banken sehr stark schauen. Und dann gibt's darauf je nach Bank natürlich verschiedene Auf- und Abschläge, meistens Aufschläge. Der Hauptaufschlag ist natürlich ein Risikoaufschlag im Sinne von für die individuelle Finanzierung, wie bepreist die Bank? Das ist eine individuelle Entscheidung der Bank. Meistens funktioniert das Pricing der Banken sehr stark nach dem Beleihungsauslauf. Das heißt, jede Bank hat Beleihungsauslauf-Segmente. Die Top-Finanzierung sind eigentlich die unter 60% Finanzierung, also mit sehr hohem Eigenkapitaleinsatz von 40%. Da kriege ich dann meistens die besten Konditionen. Und je nach Eigenkapitaleinsatz, wenn der sinkt, dann steigen auch entsprechend die Konditionen bis hin zu 100% Finanzierung, wo dann die Konditionen natürlich deutlich höher sind als bei einer 60% Finanzierung. Also Beleihungsauslauf ist eigentlich das wichtigste Kriterium für die Risikoeinschätzung der Bank und dann auch fürs Pricing. Das Thema Bonität werden wir auch oft gefragt. Das Thema Bonität ist sehr wichtig für die Machbarkeit. Also bekomme ich eine Finanzierung von der Bank? Da können wir auch noch tiefer einsteigen, aber jede Bank macht eine Haushaltsrechnung und schaut, ob die Bonität passt, um den Kredit zu bedienen. Bei den meisten Banken ist aber die Bonität jetzt irrelevant für die Konditionsfindung. Mhm. Das heißt, das ist rein Beleihungsauslauf basiert und nicht bonitätsbasiert. Das ist anders als zum Beispiel bei Ratenkrediten, wo oftmals die besten Bonitäten auch bessere Konditionen bekommen. In der Baufinanzierung ist Beleihungsauslauf eigentlich für die meisten Banken das entscheidende Kriterium. Und dann, du hast eine Rückfrage?
Ja, ich will es nur unterstreichen einmal, weil es ein interessanter Punkt ist. Also sagen wir, ich habe eine Bombenbonität und jeden Monat ganz viele 1.000 Euro übrig von meinem Nettoeinkommen und 500.000 Euro auf dem Konto liegen. Das wäre eine Bombenbonität. Besser geht's wahrscheinlich nicht. Und ich sage, ich möchte Immobilie aber 100% finanzieren. Dann kriege ich die gleichen Konditionen wie jemand anders, der von der Bonität her okay ist und alle Checks erfüllt. Aber auch 100% möchte, kriegen die gleichen Konditionen.
Bei den meisten Banken ist es so. Kann sicherlich sein, im Einzeldialog über entsprechende Kompetenzen in der Filiale, dass die bessere Bonität dann noch etwas bessere Konditionen bekommt. Aber das entscheidende Kriterium für die meisten Banken ist der Beleihungsauslauf fürs Pricing und nicht die Bonität.
Ja, und ihr habt, ich gucke mir ja immer, wir reden gleich auch noch über Zinsentwicklung, ich gucke mir mindestens einmal die Woche euer Zinschart an. Kann man Google Zinsen Interhyp oder interhyp.de/Zinsen. Und da ist da steht zum Beispiel 3,33% für 10 Jahre. Das ist ja dann eine Referenzfinanzierung, ich glaube auf 80%, oder? 80%
Finanzierung. Ja, ich glaube, also da gibt es gesetzliche Vorgaben, wie man so einen Zinschart machen muss. Das ist auf so einen Zweidrittelzins, wo man schauen muss, dass 2/3 der Kunden auch den Zins bekommen.
Okay.
Ja, so eine durchschnittliche Finanzierung, ja.
Ja. Genau.
Genau, also okay. Vielleicht noch einen Satz zu dem Thema Bonität, den du vorher gesagt hast. Also natürlich hat eine Top-Bonität eventuell eine breitere Auswahl an Banken, die diese Finanzierung auch darstellen. Also den Fall, den du vorher beschrieben hast, mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto, Top-Bonität, der hat sicherlich auch für eine Finanzierung mit einem hohen Beleihungsauslauf die breite Auswahl an Banken, die diese Finanzierung begleiten, kriegt deshalb vielleicht bessere Konditionen als jemand, der eine engere Bonität hat, der vielleicht von seiner Bankenauswahl dann einfach sehr stark eingeschränkt ist, weil nur ein oder zwei Banken vielleicht diese Finanzierung begleiten. Also den Punkt hat man schon, aber bei der gleichen Bank sind die Konditionen wahrscheinlich ähnlich.
Ja, okay. Und größter Treiber jetzt für die Konditionen, die ich bekomme, also gesagt, erstmal Beleihungsauslauf. Jetzt wollen wir als Kapitalanleger ja aber schon gerne, also nehmen wir mal davon an, gehen wir davon aus, wir haben Puffer und wissen, was wir tun, dann wollen wir schon gerne 100% finanzieren. Da kriege ich aber einen schlechteren Zinssatz, wie wenn ich nur 80% finanziere.
Ja, definitiv. Also gerade der Aufschlag zwischen so 90 und 100 ist dann schon nochmal signifikant oder zwischen 95 und 100.
Signifikant heißt?
Also 0, vielleicht 0,2 vielleicht, 0,2%. Und das muss man sich dann schon genau durchrechnen. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine 3,5 bekommt für eine 95% Finanzierung und eine 3,7 für eine 100% Finanzierung, dann muss einem einfach bewusst sein, dass für diese 5% extra, also für diesen, für diesen inkrementellen Kredit, zahle ich dann ungefähr einen Zinssatz von 7%. Ja, und dann muss ich mir schon überlegen, auch als Kapitalanleger, du hast gesagt, die meisten wollen einen hohen Beleihungsauslauf, aber die, wenn ich Eigenkapital zur Verfügung habe, ob es dann nicht sinnvoll ist, diese 5% einzusetzen, weil die Frage ist halt immer, kann ich irgendwie auf einer anderen Anlage, einer anderen Anlageform recht sicher und diese Rendite von diesem, nicht von dem Durchschnittszinssatz schlagen, sondern von den inkrementellen 5%. Und das muss man sich einfach genauer anschauen.
Ja, ja. Also würde ich jetzt schon argumentieren als Immobilieninvestor jetzt in unserer Situation, nee, ich habe lieber das EK auf meinem Konto, weil ich davon, sagen wir mal, die nächste kleine Wohnung kaufe und da erwarte ich ja dank Hebeleffekt wieder eine EK-Rendite, die auf jeden Fall zweistellig ist. Und dann war es der bessere Deal, wenn das Kartenhaus in Summe natürlich stehen bleibt und ich mich nicht überschulde. Ja.
Genau, es hängt halt sehr stark von der einzelnen Strategie ab, wie stark will ich skalieren mit Immobilien. Es gibt natürlich auch viele Kundinnen und Kunden, die sich 1, 2, 3 Wohnungen kaufen als Kapitalanlage und wo jetzt das Skalierungsthema nicht ganz so im Vordergrund steht wie jetzt bei dir.
Darf man sich auch, ehrlich gesagt, nicht verrückt machen lassen. Also klar ist, man versucht das Geld immer an die Stelle zu legen, wo es am besten arbeitet. Wenn man das aber überall tut, dann fährt man sich irgendwann ziemlich an die Grenze und muss auch ständig viele waghalsige Investitionen machen. Also das ist absolut eine individuelle Entscheidung.
Genau, vielleicht wenn es ums Pricing von den Banken geht, was auch ganz spannend ist, ist, dass es schon Unterschiede gibt zwischen den Banken, wie schnell sie auf diesen Zinsmarkt reagieren. Also viele Banken bei uns im Portfolio haben ein tägliches Pricing, also die schauen wirklich täglich auf diese Swap-Sätze und wenn ich da morgen eine Kondition anfrage, kriege ich eine andere Kondition, als wenn ich heute eine Kondition anfragen würde, in Abhängigkeit von diesen Entwicklungen im Kapitalmarkt. Gibt aber auch viele Banken, die die Zinsen unregelmäßig anpassen. Also die warten erstmal 1, 2 Wochen, die schauen, was da passiert und reagieren dann erst, wenn so eine Veränderung größer, vielleicht 15 Basispunkte ist im Einstand. Ja, in den Refinanzierungssätzen. Und das kann natürlich schon einen Unterschied ausmachen. Wenn ich jetzt irgendwie diese 15 Basispunkte auf eine 500.000 Euro Finanzierung rechne, dann sind es halt gleich mal 750 Euro im Jahr an Zinsen, die ich mir spare, wenn ich eine Bank habe, die an mich weitergibt, diese Zinssenkung, versus Banken, die halt auf den alten Konditionen weiterrechnen. Ja. Deshalb ist es immer ganz spannend, zu schauen, okay, ich bin im steigenden Zinsmarkt, das schauen unsere Finanzierungsberater sehr stark drauf, dann nehme ich vielleicht eher eine Bank, die alten Konditionen noch hat, versus ich bin im fallenden Zinsmarkt, dann nehme ich lieber die Bank, die täglich priced, die mir die gleich die besten Konditionen weitergibt. Ja. Also da lohnt sich schon irgendwie drauf zu schauen, habe ich da Optimierungspotenzial in dem unterschiedliche Verhalten der Banken auch ein Stück weit zu nutzen für mich.
Ja. Okay, zum Pricing noch kleine Rückfragen. Energetischer Zustand der Immobilie hat auch Auswirkungen auf den Zinssatz. Das ist auf jeden Fall größer geworden, das Thema. Aber hab's Gefühl, ist wieder ein bisschen abgemildert, kann man das so sagen?
Nee, wir sehen das schon weiterhin. Also nicht bei allen Banken, aber es gibt doch große, prominente Banken, die sehr stark mit Auf- und Abschlägen arbeiten für bestimmte Energieklassen. Also es kann auch so wirklich für A-Immobilien dann 0,20 günstiger werden. Das macht dann schon einen großen Unterschied. Wir sehen auch Banken in unserem Portfolio, die sagen, bestimmte Energieklassen finanzieren sie gar nicht mehr. Also G und H, die halt ausgeschlossen sind von der Finanzierung wirklich pauschal. Da gibt es auch keinen Aufschlag mehr, sondern es wird einfach nicht mehr finanziert. Und wir sehen schon, dass das tendenziell eher zunimmt, dass sich Banken darauf einstellen und auch die Regulierung wird da zunehmen. Das heißt, es ist sicherlich ein Thema, was Kapitalanleger mitdenken müssen, wenn es um die Finanzierung geht. Wie gesagt, noch nicht bei allen Banken, aber Tendenz eher steigend.
Ja, okay.
Wichtig da vielleicht ist, viele Banken schauen halt nicht jetzt einfach drauf, welche Energieklasse kaufe ich, sondern man kann auch mit vielen Banken dann sprechen und sagen, okay, was ist eigentlich die Zielenergieklasse für mein Immobilienprojekt? Ja? Also das Thema Sanierung dann gleich mitzudenken und zu sagen, okay, ich habe vielleicht hier eine schlechte Energieklasse, aber ich saniere die auf einem anderen Standard. Das hilft bei vielen Banken dann auch. Also zum einen hilft es natürlich, das Thema Sanierung gleich in die Finanzierung mit reinzupacken und dann ein Konzept daraus zu machen. Zum anderen kann es auch in der Kondition helfen, weil für die meisten Banken dann auch die Zielenergieklasse die relevante ist und nicht die Ist-Energieklasse.
Super Tipp, ja. Super Tipp. Lass uns gerade noch, bevor wir jetzt zur Zinsentwicklung kommen, ich glaube, jetzt sind wir schon bei einigen Finanzierungstipps auch vorbeigekommen. Wir hatten im Vorgespräch noch das Thema Zinsbindung, was uns auch massiv umtreibt. Den Leuten da die richtige Botschaft mitzugeben. Gib uns mal deinen Blick auf die Zinsbindung aktuell, die ich vereinbaren sollte oder könnte.
Ja, also ich habe eigentlich schon eine relativ spannende Zinskurve aktuell, dass eine 10-jährige Zinsbindung teilweise günstiger ist als eine 5-jährige. Und aber auch vor allem, dass der Aufschlag für eine sehr langfristige Zinsbindung von 20 Jahren versus eine 10-jährige relativ gering ist. Also wir reden da teilweise über 0,2% Zinsaufschlag.
Darf ich kurz, Stefan, zwischenfragen, was du gerade gesagt hast? Ja. Wenn 10 Jahre günstiger sind als 5, dann erwarten also die meisten Banken, dass im zweiten Teil der Finanzierung die Zinsen niedriger sind, in Jahr 5 bis 10?
Richtig, genau.
Ja. Und für bis 20, das ist aber so weit in der Zukunft, dass sie sagen, das können wir wahrscheinlich gar nicht mehr sowieso so ganz genau überblicken, aber wir gehen mal einigermaßen von nicht so schlimmen irgendwie Zinsen aus und deswegen sagen wir, die ist gar nicht so viel teurer, oder? Wie kann man so formulieren?
Ja, genau, kann man so formulieren. Und das führt eben dazu, dass wenn ich jetzt diesen Aufschlag mir anschaue zwischen 10 und 20 Jahren, also nehmen wir an, ich kriege eine 10-jährige Zinsbindung für 3,5 und eine 20-jährige Zinsbindung für 3,7, dann zahle ich natürlich ein bisschen mehr an Zinsen in den ersten 10 Jahren, habe aber diese langfristige Sicherheit und man kann da so eine Art Break-Even-Zins berechnen, wie der Zins dann sein müsste in 10 Jahren, damit sich das lohnt, diese Wette einzugehen. Und der ist unter 4, also alle Zinsen über 4 in 10 Jahren habe ich halt mit dieser langfristigen Zinssicherheit die bessere Entscheidung getroffen. Und wenn man sich dann anschaut, ich kann ja eh auch bei einer 20-jährigen Finanzierung in 10 Jahren und 6 Monaten sonderkündigen und wechseln auf eine günstigere Finanzierung, wenn der Zinsmarkt dann günstiger sein sollte in 10 Jahren, dann habe ich eigentlich nur eine relativ enge Spanne an Zins in 10 Jahren, wo die 10-jährige wirklich besser ist. Also unter ungefähr 3,3% ist es gleich, ja, weil dann hat sich diese Zusatzkosten werden sich ausgleichen und ich nutze einfach dieses Sonderkündigungsrecht in 10 Jahren. Über 4 ist es besser, die langfristige zu wählen und nur in dieser sehr, sehr engen Spanne zwischen irgendwie 3,3 und 4 ist eigentlich die kurzfristige Zinsbindung die bessere Wahl gewesen. Und dafür kaufe ich mir halt auch Sicherheit und Ruhe ein. Und wenn ich als Kapitalanleger schaue, was ist eigentlich mein größtes Risiko oder was sind meine größten Risiken, dann ist es sicherlich das Zinsänderungsrisiko bei Ablauf der Zinsbindung. Du hast vorher erwähnt, die meisten wollen wenig tilgen, die meisten wollen möglichst wenig Eigenkapital einsetzen. Wenn dann in 10 Jahren die Zinsen wirklich bei 5% sein sollten, bei 6% sein sollten, dann wird die Rechnung deutlich schwieriger, die Cashflow-Rechnung. Und aber auch, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, wenn die Zinsen wirklich hoch sein sollten, dann ist die Verkaufsmöglichkeiten auch sehr, sehr stark eingeschränkt, ja, weil die Preise werden dann nicht unbedingt besonders hoch sein. Absolut. Für Immobilien. Das heißt, dieses Risiko auszuschließen für einen relativ geringen Aufpreis ist aus meiner Sicht schon was, wo viele näher reinschauen sollten, aus meiner Sicht.
Absolut. Ich bin 100% einig. Wir wollen wenig EK einsetzen, wir wollen wenig tilgen. Das heißt, wir gehen in dem Punkt hohe Risiken ein, was die Verschuldung anbelangt. Das heißt, wir müssen uns die Zinsen eigentlich langfristig sichern, damit wir das Risiko quasi weit nach hinten verschieben und deutlich kleiner machen. Wir haben auch den Großteil unseres Bestandes tatsächlich auf 20 Jahre festgeschrieben. Und Das der krasseste Punkt, also wenn ich jetzt, in welcher Range und wo war es besser und so, ist das, glaube ich, analytisch auch super für jeden, der da analytisch rangeht. Und dann, was du danach gesagt hast, diese Ruhe, also einfach, wie gut kann ich schlafen? Und 2022, wir haben sehr, sehr gut geschlafen, obwohl wir sehr hoch verschuldet sind, ja, mit vielen Immobilien, zumindest in unseren Maßstäben. Aber wir wussten, wir haben die Zinsen 20 Jahre fest, also ist alles gut. Es wird sich einfach, es passiert auch kurzfristig jetzt nichts.
Ich finde es auch irgendwie ein cooles Gefühl, es kann eigentlich fast nur besser werden, weißt du, von der Rechnung, ja. Also ich weiß ja, wenn ich die Zinsen festschreibe, dann sind die festgeschrieben, meine Rate wird sich nicht ändern. Die kann sich nur nach unten ändern, wenn in 10 Jahren die Zinsen günstiger sind, dann kann ich irgendwie sonderkündigen und kann auf die günstigere Zinsen springen. Ich weiß, dass meine Miete im Normalfall steigen wird. Das heißt, meine Rechnung wird über die nächsten Jahre immer besser werden. Und ich habe eigentlich nur Upside-Potenzial und kein Downside-Risiko. Also das finde ich, ist einfach im Kopf macht das, finde ich, einen großen Unterschied.
Ja. Sehr, sehr. Okay, jetzt wollen wir gleich über die Zinsentwicklung sprechen, wo wir hergekommen sind. Trump, Bundestagswahl, was auch immer da noch Einfluss haben kann und logischerweise deine Prognose abholen. Vorher möchte ich aber unbedingt noch kurz das Thema ansprechen, was mich natürlich auch sehr interessiert. Also erstmal, wir haben eine Partnerschaft zusammen angefangen, die große Freude macht. Ich glaube, sie macht euch Freude, sie macht uns Freude. Wir wollten für die Immocation Community etwas bauen, weil ich meine, ihr seid einfach der größte Finanzierungsvermittler in Deutschland. Stefan und ich haben unsere erste Immobilie tatsächlich auch über euch finanziert. Also da kannten wir beide uns noch nicht, aber wir sind halt auch, wie die 50%, wo wir erwähnen, das bei der Interview am Ende rausgekommen, um möglichst viele Banken anzufragen, haben das gemacht. Dadurch konnten wir relativ schnell eine Wohnung kaufen. Dann kamen wir ins Gespräch vor, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile oder so, ne?
Hat mir auch viel gebracht, ja.
Wie bitte?
Ich habe die Masterclass bei euch gemacht.
Richtig, genau. Also war ziemlich cool, dich dann da auf dem Weg kennenzulernen. Und dann haben wir gesagt, hey, ihr seid auf Kapitalanleger, also auch wollt euch spezialisieren, weiter spezialisieren, tiefer spezialisieren. Lasst ein paar Berater von euch auch wirklich ausbilden, dass sie die Sprache der Kapitalanleger sprechen, ein Team aufbauen. Das haben wir getan mittlerweile. Und wer von euch also eine Finanzierung anfragen will über Deutschlands größten Vermittler bei dem Team, das von Immocation ausgebildet wurde, ziemlich cool, dass wir das so sagen können, kann das tun. Unter immocation.de/Finanzierung. Dort kommt man direkt zu euch. Und in dem Zusammenhang interessiert mich, wie gesagt, wir machen jetzt schon einiges Zeit zusammen. Und ihr habt natürlich auch vorher Kapitalanleger gemacht. Wie ist, also erstmal, ich glaube, Brot- und Buttergeschäft, der Interview ist schon der Eigenheimkäufer, ne? Da kommt ihr her, oder? Das ist so zumindest ein großer Geschäftsbereich.
Wie vorher gesagt, 75% unserer Finanzierung sind Eigenheimkäufer, 25% Kapitalanleger. Ja. Also schon ein sehr, sehr großes und auch wachsendes Segment, auf das wir auch in Zukunft sehr stark setzen werden.
Wie ist jetzt der Typ Kapitalanleger und Eigennutzer oder Eigenheimkäufer? Wie unterscheiden sie sich und wie fühlt sich das für euch an?
Ja, die Unterschiede sind schon groß. Ein paar Sachen hast du schon erwähnt. Also viele Kapitalanleger wollen halt möglichst wenig Eigenkapital einsetzen, möglichst wenig Tilgung haben. Viele wollen skalieren, geht auch um schlanke Prozesse und möglichst wenig Unterlagen. Gibt steuerliche Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Die Strukturen sind teilweise sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt auch über Fix and Flip nachdenke oder andere Segmente, also die Unterschiede sind schon sehr, sehr groß, während viele Eigennutzer halt einfach möglichst schnell lastenfrei werden wollen. Also das Thema Entschuldung da sicherlich eine größere Rolle spielt und sicherlich auch die Emotionalität größer ist als beim eher rational orientierten Kapitalanleger. Und das war für uns auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein separates Team, die Sprache von Kapitalanlegern spricht. Und das sind wir sehr froh, dass wir mit euch zusammen das aufbauen konnten, um einfach hier ein Segment nochmal zu stärken, wo es einfach spezielle Bedürfnisse gibt, auf die wir jetzt nochmal gezielter eingehen können.
Ja. Also macht euch Spaß, das Geschäft mit Kapitalanlegern, obwohl die manchmal vielleicht etwas kompliziertere Anforderungen haben.
Ja, ist doch etwas anspruchsvolleres Geschäft, aber die Challenge nehmen wir gerne an.
Ja. Ja, schön. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ihr reagiert schnell gut, könnt viele Banken anfragen. Nochmal immocation.de/Finanzierung. Und gerne auch Feedback. Also wirklich, wir arbeiten sehr eng zusammen, ne? Stefan, du und ich. Und wirklich das Immocation-Interview-Team, wir arbeiten sehr eng zusammen. Schreibt uns einfach auch an die Immocation-Adressen und so, wenn ihr irgendein Feedback habt und sagt, hey, da wäre es cool gewesen, wir wollen das wirklich auch zusammen verbessern.
Ja, okay. Vielleicht da auch nochmal einen Satz dazu, weil wir vorher über Zinsen viel gesprochen haben. Also diese Refinanzierung ist relativ ähnlich für Banken, aber am Ende kommen dann schon sehr, sehr unterschiedliche Zinsen raus bei den Banken. Und das muss man sich auch vergegenwärtigen. Also wir haben das mal analysiert bei uns im Portfolio, dass der durchschnittliche Top-Zins bei meiner Anfrage, also die beste von den 400 Banken, ungefähr 0,5, 0,6 vom Durchschnitt weg ist, also besser ist als der Durchschnitt, und wer es aus den schlechtesten Banken ungefähr 1% weg ist. Ja,
ja,
man
ja,
kann
ja
sich da durch Vergleich schon jede Menge Geld sparen. Ob man das jetzt über uns macht und wir machen es für den Kapitalanleger, oder man geht selber zu verschiedenen Banken, aber vergleichen ist wichtig, weil das macht schon einen riesen Unterschied. Ja. Also ja, bei einer 500.000 Euro Finanzierung 1% sind 5.000 Euro pro Jahr. Über 10 Jahre gerechnet sind es knapp 50.000 Euro an Zinsunterschied. Und das macht schon so eine Rechnung deutlich besser oder schlechter, je nachdem, bei welcher Bank man da landet.
Ja, also ich glaube auch, also jeder, der jetzt gerade wirklich am Start steht und sagt, ich will jetzt die erste Wohnung kaufen und finanzieren, zur einen Bank oder zur Hausbank nur zu gehen, wäre wirklich ein großer, großer Fehler. Man muss wirklich in die Breite kommen. Das kann man super über euch tun. Wichtig, wer dann skaliert und sagt, ich kaufe dann irgendwann komplexere Sachen, mehrere Mehrfamilien oder keine Ahnung, eigene Bankkontakte sind auch gut und wichtig und können sehr gut helfen, um dann schnell größere, komplexere Dinge umzusetzen. Aber auch die kann man ja mit euch zusammen aufbauen.
Ja.
Genau, okay, jetzt Zinsentwicklung. Frage 1, haben wir die Inflation mittlerweile im Griff? Es ist natürlich sehr vereinfacht, aber das alles, was mit den Zinsen passiert ist 2022, wurde ausgelöst durch Inflation, weil Angriffskrieg in der Ukraine als zumindest ein, vielleicht auch noch Auswirkungen von Corona und so, aber die Inflation getrieben hat, darauf musste man reagieren. Wenn die Inflation jetzt im Griff ist, gibt es im Moment keinen Grund, warum die Leitzinsen weiter oben bleiben sollen und eigentlich gesenkt werden können. Haben wir das im Griff?
Genau, also es wirkt schon so, als ob wir es aktuell im Griff haben. Die Inflationsrate im Januar war jetzt 2,3%. Das ist ein bisschen über dem Korridor von der EZB. Die wollen ja unter 2% liegen, aber nur leicht drüber. Wir kommen von 2,6% im Dezember. Also auch die Entwicklung war jetzt eher positiv. Wir waren aber auch Mitte letzten Jahres schon mal bei 1,6%. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt kontinuierlich jeden Monat runterkommt. Aktuell rechnet die EZB damit, dass die Inflation auch im Griff ist. Deshalb gab es jetzt auch schon 5 Zinssenkungen bislang. Und die Markterwartung ist auch ganz klar, dass die EZB weiterhin die Zinsen senken wird. Aktuell ist die Markterwartung, dass Ende des Jahres die Leitzinsen bei 2% liegen werden, also noch ungefähr 3 Zinssenkungen in diesem Jahr, die aktuell auch in den Baufinanzierungskonditionen eingepreist schon ist. Ja. Allerdings gibt es halt eine hohe Unsicherheit. Ja, das hat man auch jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wo die Zinsen teilweise doch deutlich gesprungen sind. Auch eine politische Unsicherheit. Also die Frage ist, was passiert mit Trump? Was machen die deutschen Wahlen? Wie regiert Europa? Also da gibt es schon sehr, sehr viele Unsicherheiten in dem Markt, die auch kurzfristig dazu führen können, dass die Zinsen auch mal wieder steigen können und die Inflationserwartung auch wieder zunimmt.
Dass dieser Peak jetzt im Januar, also ich gucke auf euer Zinschart, Bauzinsen 10 Jahre, 3,15% zum Jahreswechsel, 3,53 gegen Ende Januar, jetzt wieder 3,3. Was ist das einfach gerade so volatil? Kann man sagen, warum?
Ja. Ja, also was du jetzt gesagt hast, ist Januar, Februar. Im Q4 letzten Jahres sind die Zinsen deutlich gesunken um 0,2, 0,3. Ja. Da gab es kurzfristig eigentlich die Erwartung, dass die Wirtschaftsdaten waren relativ schlecht. Also es gab Pessimismus, dass die Rezession irgendwie tiefer wird. Und die Märkte haben da zu der Zeit erwartet, dass die EZB vielleicht auf 1,75 sogar senkt oder auf 1,5. Und das hat sich ein Stück weit beruhigt im Januar, sodass die Märkte jetzt eigentlich wieder auf dem Niveau sind von Q3 letzten Jahres. Also wie du gesagt hast, es gibt halt sehr, sehr viele Schwankungen aktuell. Zinsentwicklung nach oben, Zinsentwicklung nach unten. Die letzten Wochen ging es jetzt wieder runter. Also es ist, ich glaube, das ist die Unsicherheit im Markt, auf die man sich einstellen muss, dass innerhalb von einem bestimmten Korridor Zinsen auch mal um 0,3, 0,4 nach oben oder nach unten schwanken können. Aber die sind jetzt nicht ausgebrochen aus diesem Korridor in den letzten Monaten.
Ja. Okay, lass uns über Trump sprechen. Kann man irgendwie sagen, welche Auswirkungen Trump haben wird? Natürlich ganz speziell dann nachher auf die Baufinanzierungszinsen in Deutschland. Das wäre interessant. Aber am Ende geht es ja darum, was erwartet man, was der eigentlich tut? Wie heißt Print Baby Print irgendwie, ist so ein Slogan, den man ihm anhängt. Also er will eigentlich, er mag auch den Fed-Chef überhaupt nicht und er will den eigentlich ermutigen, die Zinsen zu senken, also Geld zu drucken. was kommt aus dieser Gemengelage, was kann da rauskommen oder wie ist dein Blick da drauf?
Ja, ist natürlich extrem schwierig. Ich glaube, allein schon, was in den nächsten 2-3 Wochen in Amerika geschieht, zu sagen, ist schon schwierig. Und was die nächsten Monate und Jahre passiert, ist noch viel schwieriger. Und wir haben gesagt, Zinsen, Baufinanzierungszinsen, das sind sehr langfristig orientierte Prognosen notwendig. Ich glaube, was halt schon so ein Stück weit zu höherer Inflation wieder führen kann, auch in Europa, ist das ganze Zollthema, wo es sicherlich unsicher ist, wie das jetzt weitergeht, ob man sich da irgendwie einigen kann oder ob einfach höhere Zölle erhoben werden in beide Richtungen. Das führt zu Inflation, kann zu Inflation führen, sowohl in Amerika als auch in Europa. Und was sicherlich halt kommen wird, da redet auch die Politik ja jetzt in den letzten Tagen schon sehr verstärkt drüber, ist, dass Europa ein Stück weit unabhängiger werden muss von den Vereinigten Staaten und auch manche Themen, wo man sich bisher vielleicht auf USA verlassen hat, selber angehen muss. Gerade das Thema Verteidigungsausgaben, was auch zu höheren Staatshaushalten und zu höherer Inflation dann in Deutschland führen kann. Also es ist schwer vorherzusagen, aber ich glaube, es gibt durchaus auch ein paar Faktoren, die dazu führen können, dass die Zinsen auch mal wieder steigen können in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, das vorherzusagen ist sehr, sehr schwierig, weil es sehr stark davon abhängt, ob man sich dann einigt, nicht einigt, wie die Zusammenarbeit dann wirklich ist, ob jetzt Kriege beendet werden oder weitergehen. Also es sind so viele Unsicherheiten im Markt, dass wir eigentlich sehr stark nur davon ausgehen können, dass die Schwankungsbreite in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich eher zunehmen wird, als dass sie abnimmt.
Okay, ja, ist interessant. Das ist vielleicht wirklich eine Sache, ne? Die man, also man, durch das Unvorhergesehene kann es relativ stark schwanken. Mhm. Das, was man jetzt Trump mal grob unterstellt und so, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie schon so ein bisschen eingepreist, ne? Und dann muss man sehen, was er wirklich tut.
Ja.
Okay, Bundestagswahl. Also heute ist Dienstag, der 18. Februar, wenn wir sprechen. Ihr, liebe Zuhörer und Immocation Community, ihr könnt das hören ab Mittwoch und am Sonntag ist Bundestagswahl. Kann man da noch irgendwelche Auswirkungen erwarten auf die Finanzmärkte, auf die Zinsen, wenn Leute jetzt sagen, oh, ich warte mal, bis ich meine Immobilie finanziere, bis nach der Bundestagswahl oder also.
Also da würde ich jetzt nicht, davon ausgehen, dass sich da maßgeblich was ändert. Wenn wir davon ausgehen, dass es danach eine stabile Regierung gibt, entweder schwarz-grün oder schwarz-rot, wird sich da wahrscheinlich nicht allzu viel ändern an den Zinsmärkten. Das würde mich jetzt überraschen, wenn es da irgendeine Reaktion gibt.
Ja.
Das heißt, abwarten, darauf würde ich jetzt nicht empfehlen.
Ja. Ja, macht Sinn. Okay, dann letzte Frage. Deine Zinsprognose.
Genau, ich habe es ja schon ein Stück weit angeteasert, aber wir sehen jetzt nicht, dass wir strukturell jetzt in den letzten Monaten aus diesem Korridor zwischen 3 und 3,5 ausgebrochen sind. Und meine Erwartungshaltung ist auch weiterhin, dass es auch in den nächsten Monaten so weitergeht. Also irgendwo ein Zinsniveau zwischen 3 und 3,5% für eine 10-jährige Finanzierung. Allerdings eben mit relativ hohen Schwankungen, auch kurzfristigen Schwankungen. Also es kann durchaus sein, dass es mal auch tageweise innerhalb von 2 Tagen um 0,2, 0,25 hochgeht und dann auch wieder runtergeht. Also man darf sich da, glaube ich, auch nicht verrückt machen lassen, wenn es kurzfristige Ausschläge gibt, weil es gibt dann meistens wieder eine Gegenbewegung. Wir sehen aber jetzt nicht strukturell, dass die nächsten Monate es Ausschläge nach oben oder nach unten geht, eher dass wir in den Korridor bleiben.
Ja. Wie gehst du damit um in der Praxis? Noch eine Rückfrage dazu. Also wenn ich jetzt eine Immobilie finanziert und dann lasse ich mir ein Angebot von der Bank geben, die binden sich ja an das Angebot mit irgendeiner Frist.
Ja.
Bis dahin ist mir der Zinssatz sicher. Wenn in der Zeit die Zinsen runtergehen, dann lasse ich mir Neues geben.
Ja, also zumindest wenn ich eine Bank habe, die tägliches Pricing macht, dann kann ich das tun. Manche Banken, wie gesagt, pricen unregelmäßig. Da kann sein, dass sich diese Vorteile dann nicht weitergegeben werden an Kunden. Aber wenn ich eine Bank habe, die täglich priced, dann kann ich das nutzen.
Wenn in der Zeit die Zinsen hochgehen, dann muss ich mich quasi beeilen, das Angebot anzunehmen. Kann ich möglicherweise aber auch verhandeln, zu sagen, können wir das Angebot nochmal 2 Wochen verlängern?
Ja, da werden die meisten Banken nicht drauf eingehen. Also gerade wenn die Zinsmärkte steigen, dann ist eine Bank natürlich auch sehr stark dahinter, dann auch die Finanzierung, die Refinanzierung anzustoßen. Das kann sie erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Das heißt, man kann es versuchen, aber dann ist eher die Taktik, lieber beeilen und schnell die Unterlagen zusammensammeln, dass ich dann in die Bearbeitung komme.
Also ich habe es gerade gemacht und tatsächlich auch hinbekommen, dass die es nochmal verlängert hatten, was sehr gut war. Okay. Aber in der Tat ist das wahrscheinlich nicht in der Breite immer bei allen Banken irgendwie möglich. Ne? Genau. Also nochmal, wer jetzt eine Finanzierung vor der Brust hat und was machen möchte, sehr gerne mit euch. Immocation.de/Finanzierung ist der direkte Weg zu euch, zum Immocation-Team bei euch, bei der Interhyp. Stefan, vielen Dank für die ganzen Insights und das super spannende Gespräch. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.